Hi und herzlich willkommen zu meinem Satte Sache Podcast. Ich bin Laura, studierte Ernährungswissenschaftlerin und ich spreche hier über viele spannende Ernährungs- und Gesundheitsthemen, entweder alleine oder mit anderen Experten und Expertinnen. Und heute habe ich wieder den lieben Georg zu Gast. Er stellt sich auch gleich nochmal vor. Wir sprechen über das Thema Diätshakes, ob diese wirklich sinnvoll sind, ob sie zum Beispiel auch besser als Fasten sind, ob die Zusammensetzung sinnvoll ist, wie sich das Ganze auf die Verdauung auswirkt, wenn man nur noch Flüssignahrung zu sich nimmt, welche Nebenwirkungen es gibt, ob es besser ist, sich von anderen Diäten zu ernähren, welche Nährstoffe dabei eventuell ins Defizit geraten könnten und generell, ob es bessere Alternativen gibt. Das heißt, wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt unbedingt dran. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß. Diese Episode wird unterstützt durch Ahead. Ahead erfindet deine Lieblingssnacks und Drinks neu, denn die meisten Leckereien enthalten ja eine ziemlich gute Menge Zucker und Transfette. Und deshalb, wie wäre es, wenn diese leeren Kalorien durch Nährstoffe ersetzt werden, die dein Körper wirklich braucht? Das klingt meiner Meinung nach fast schon zu gut, um wahr zu sein, aber Ahead macht genau das möglich. Egal ob Schokoriegel, Nougatcreme, Proteinriegel, Fruchtgummis, Flips oder auch mein absoluter Favorit, die Peanut Butter Cups und die Nussriegel. Ahead entwickelt sinnvolle Alternativen, die deine süßesten Kindheitserinnerungen zurückbringen. Nur halt eben ohne unnötige Zutaten wie Palmöl, Zucker oder künstliche Geschmacksverstärker. Stattdessen werden gesunde Ballaststoffe, natürliche Fettquellen und ganze Lebensmittel verarbeitet. Und falls du dich jetzt fragst, ob das wirklich noch schmecken kann, dann ist die Antwort ganz klar ja. Aber weißt du was, überzeug dich doch einfach am besten selbst von der tollen Auswahl an Snacks und sollte dir, was ich mir wirklich kaum vorstellen kann, tatsächlich irgendwas nicht schmecken, bekommst du sogar dein Geld zurück. Und vor allem auch noch zum Schluss, mit dem Code SATTESACHE bekommst du zusätzlich 10% auf deine gesamte Bestellung. Klick einfach auf den Link in der Episodenbeschreibung und erwarte in nur wenigen Tagen deine Favoriten mit klimaneutralem Versand. Hi Georg, ich begrüße dich wieder hier zurück zu meinem Satte Sache Podcast. Wir haben ja vor kurzem schon mal gesprochen und heute geht es wieder um ein anderes Thema. Und bevor wir gleich loslegen, für diejenigen, die mittlerweile 6 Episoden noch nicht gehört haben, stell dich doch mal ganz kurz nochmal vor.
Ja, hallo Laura, vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein darf. Ich konnte es jetzt auch nicht mehr genau zählen, wie häufig ich dabei war. Also ich bin Georg Abel, bin Ernährungswissenschaftler von Haus aus, habe in Gießen studiert und dann dort auch promoviert am Institut für Ernährungswissenschaften, war zwischendurch oder im Anschluss dann an einer Hochschule im Saarland tätig und dort angegliedert an dem Olympiastützpunkt und im Anschluss an einer Klinik wieder jetzt hier im Raum Hannover tätig und bin jetzt wieder zurückgekehrt an eine digitale Fernhochschule, die sich gerade in der Gründung befindet, die Europäische Hochschule für Innovation und Perspektive mit Sitz in Backnang. Und ja, freue mich jetzt erneut mal wieder dabei sein zu dürfen.
Ja, wird auf jeden Fall wieder spannend. Wie man ja im Intro jetzt schon hören konnte, es geht um das Thema Diätshakes, was ja eigentlich immer aktuell ist und entweder am Anfang des Jahres oder Richtung Sommer. Und vielleicht können wir am Anfang mal kurz definieren, was Diätshakes überhaupt sind, weil es gibt ja alle möglichen Pulver, irgendwelche anderen Shakes, die keine Kohlenhydrate enthalten, zuckerreduziert sind, keine Kalorien gefüllt. Was versteht man denn theoretisch jetzt unter so Standard-Diätshakes, die man im Internet oder auch in der Apotheke kaufen kann?
Ja, die Diät-Shakes oder auch Mahlzeitenersatz oder Formula-Diäten bezeichnet, enthalten ja oder sollen in der Regel ja, so wie der Name dann auch sagt, eine komplette Mahlzeit ersetzen und ersetzen können. Das heißt, sie liefern, zum einen ist es rechtlich und definiert, wie hoch der Anteil der Proteine, Fette und auch Kohlenhydrate sein muss oder auch darf. Und wie hoch auch die Gesamtenergie oder der Gesamtenergiegehalt dieser Shakes sein darf, der dann auch unter anderem rechtlich mit reguliert ist. Und von daher, wofür werden sie eigentlich oder wofür sind sie eigentlich gedacht? Sie sollen dabei unterstützen, stark übergewichtige Personen oder auch adipöse Personen bei der Gewichtsreduktion zu helfen und gerade jetzt so zum Einstieg in ein Gewichtsreduktionsprogramm eben zumindest erstmal sicherstellen, dass alle essentiellen Nährstoffe zugeführt werden und da über einen also wenn man sich jetzt ausschließlich durch die Formula-Diäten ernähren würde, einen Energiegehalt dann von 800 bis 1200 Kilokalorien am Tag zuführen würden. Also jetzt über die Makronährstoffe auch an Energie und daneben natürlich auch noch die essentiellen Mikronährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe liefern. Also die sind primär dafür gedacht, stark übergewichtigen oder auch vielleicht mit angehenden Krankheitsbildern Personen dahingehend zu unterstützen, das Körpergewicht zu reduzieren.
Und wenn das jetzt gesetzlich geregelt ist, dann klingt das ja in den allermeisten Fällen schon mal so, als wäre die Zusammensetzung schon sinnvoll. Du meintest, da sind dann auch Mikronährstoffe enthalten. Also man soll sich ja nicht nur auf die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette und Proteine beziehen, weil man kann ja auch Gefahr laufen, auch wenn man jetzt nur die Makronährstoffe zu sich nimmt, einige Mikronährstoffe zu wenig aufzunehmen. Sind die denn wirklich so sinnvoll zusammengesetzt, dass man sagen kann, wenn man diese 800 bis 1200 Kalorien zu sich nimmt am Tag, dann braucht man keine Angst zu haben, dass man irgendein Nährstoffdefizit bekommt, abgesehen natürlich jetzt vom Kaloriendefizit?
Die Frage impliziert es ja schon etwas. Also was die Mikronährstoffe angeht, liegen die ja auch irgendwo in dem Bereich von 25 bis 50, teilweise auch 100% und darüber über 100% von den empfohlenen Zufuhrmengen, die für den allgemeinen Bürger am Tag empfohlen werden. Jetzt ist es natürlich so, dass auch die Zufuhr dieser Diätshakes oder der Formula-Diäten reguliert werden und initial auch immer in Absprache mit einem Arzt eigentlich abgeklärt werden sollten, inwieweit solche Diätchecks zum Einsatz kommen und auch eine Dauer von 12 Wochen nicht überschreiten sollte, die Anwendung. Zumindest ist das geregelt so in den Adipositas-Leitlinien. Das heißt also, innerhalb von diesen 3 Monaten, da sollte man eigentlich oder über diese 3 Monate allein durch diese Shakes sich zu ernähren, die sollten nicht überschritten werden. Und von daher, da sind in dem Zusammenhang dann irgendwie sind dann auch Nährstoffdefizite nicht ausgeschlossen, auch losgelöst von dem reinen Energiedefizit. So.
Aber wie ist es denn jetzt? Also man sagt ja, ne, wie du jetzt auch gesagt hast, dass das gerade unter ärztlicher Aufsicht für Menschen mit starkem Übergewicht geeignet ist. Jetzt sieht man diese ganzen Diätshakes ja auch in Apotheken, die an, sage ich mal, eher leicht übergewichtige bis vielleicht sogar normalgewichtige Menschen verkauft werden oder auch im Internet. Würdest du denn sagen, dass es generell sinnvoll ist, wenn man jetzt sagt, ich möchte innerhalb von 2 Monaten, weiß nicht, 10 Kilo oder sowas verlieren, um meine Traumfigur zu erreichen, ist es da prinzipiell überhaupt sinnvoll zu sagen, ich nutze jetzt einen Diätshake?
Das ist eine gute Frage. Also erstmal würde ich da die Frage in Frage stellen, inwieweit ist es sinnvoll, dass ich unbedingt in 2 Monaten die 10 Kilogramm Körpergewicht verlieren möchte. Ja. Natürlich können die Diätshakes, die Abnehmshakes oder auch die Formula-Diäten dabei unterstützen, initial erstmal für einen starken Gewichtsverlust zu sorgen. Natürlich muss man immer darunter oder dabei berücksichtigen, was ist jetzt eigentlich letztendlich das Ziel, wenn es mir wirklich nur darum geht, schnell viel Körpergewicht zu verlieren, unabhängig davon, welche Qualität das hat, ist es Fettmasse, ist es Wasser, ist es auch Muskulatur, die dabei verloren geht, wovon ich ausgehen kann, wenn ich versuche auch, oder dass zumindest anteilig auch Proteine oder Muskulatur mit abgebaut wird, wenn ich in einer sehr kurzen Zeit durch sogenannte Crash-Diäten dann ja auch viel Körpergewicht verliere, würde ich jetzt, was die Shakes angeht, für den Normalbürger erstmal das Ziel an sich in Frage stellen und sagen, muss das jetzt so viel Körpergewicht sein in dieser kurzen Zeit? Und da die Anwendung auch eher immer nur empfehlen für die Personen, für die es aus medizinischen Gründen auch irgendwo notwendig ist. Und das sollte dann natürlich in Absprache mit dem Arzt sein, dass es beginnt dann bei stark übergewichtigen oder adipösen Personen mit einem BMI von über 30. Wenn ich natürlich jetzt eine Person habe, die den Wunsch hat, sie möchte jetzt unbedingt trotzdem als in Anführungszeichen normalgewichtige Person zum Wunsch ihrer Traumfigur Körpergewicht verlieren, kann man natürlich mit diesen Shakes irgendwo arbeiten. Aber auch da sollte man zumindest über die Kenntnisse oder sich darüber bewusst sein, worauf gilt es vielleicht zu achten bei den Shakes, wie lange wende ich diese Shakes an und was ist letztendlich das Ziel? Denn was passiert, wenn ich die wieder absetze? Habe ich dann irgendwo langfristig meine Ernährung umgestellt, neue Lebensgewohnheiten geschaffen oder gesunden Lebensstil erreicht, was meiner Meinung nach eigentlich immer eher das Ziel sein sollte. Von daher würde ich da, wie eben schon einmal gesagt, eher das Ziel in dieser kurzen Zeit in Frage stellen und von vornherein mir einen längeren Zeitraum einräumen und irgendwo das Ziel versuchen, dahingehend zu ändern, langfristig und auf gesunde Weise irgendwo meine Ernährung umzustellen und meinen Lebensstil. Wenn das jetzt die Frage war.
Ja, ja, also prinzipiell ging es mir ja jetzt darum, erstmal zu klären, macht es denn Sinn, wenn man jetzt ein bisschen abnehmen möchte, überhaupt auf solche, sage ich mal, krasseren Produkte zurückzugreifen, als wie du jetzt gesagt hast, die Ernährung langfristig und alltagstauglich umzustellen. Denn letztendlich, du meintest eben, glaube ich, 12 Wochen, ne, in denen man diese Diätshakes einnehmen sollte, was jetzt die Indikation quasi betrifft, wenn man sehr starkes Übergewicht hat, dann macht es ja auch Sinn, dass man, wenn man sich jetzt ungefähr 3 Monate lang nur von diesen Shakes ernährt, dass der Körper ja irgendwie nicht mehr dran gewohnt ist, feste Nahrung zu nehmen. Und da frage ich mich, beeinflussen diese Shakes dann auch den Körper und vor allem jetzt in dem Sinne die Verdauung?
Ja, natürlich. Also in jedem Fall kann das einen Einfluss auf die Verdauung haben. Da haben wir auf der einen Seite natürlich, wenn wir uns vorstellen, wir ernähren uns allein von Shakes 3 Monate lang, dass wir nur flüssige Nahrung zuführen, muss der Körper natürlich erstmal wesentlich weniger Verdauungsarbeit leisten. Und dann ist ein weiterer wichtiger Punkt, auch wenn wir bei der Verdauung sind, wie hoch ist dieser Ballaststoffanteil eigentlich in den Shakes, wenn wir nur flüssige Nahrung zuführen? Ballaststoffe, ein sehr, sehr wertvoller Nährstoff dahingehend, was die Darmgesundheit und auch die Prävention von verschiedenen Erkrankungen angeht. Und natürlich auch gleichzeitig noch die Sättigung wieder mit erhöht. Das heißt also, all das wird sich ja irgendwo oder die Fähigkeit von unserem Körper mit Ballaststoffen zu arbeiten, diese zu verdauen und auch da die Darmgesundheit, Darmmikrobiota zu unterstützen, in der Zusammensetzung positiv zu beeinflussen, in der Aktivität. All das wird sich ja irgendwo zurückentwickeln in dieser Zeit, wenn ich nur flüssige Nahrung zuführe, beziehungsweise dahingehend kann ich meinen Körper nicht unterstützen. Mhm. Ein anderes Problem kann auch sein, welche Zusätze gibt es eventuell in diesen Shakes? Häufig haben die ja noch einen Geschmack, vielleicht Konservierungsmittel oder auch Süßstoffe, Saccharin, Sucralose, die sich natürlich auch wieder irgendwo auf die Verdauung mit niederschlagen können, kann vielleicht zu Unwohlsein, vielleicht zu Blähungen führen, zu Beschwerden, kann auch wieder unsere Mikrobiota in der Zusammensetzung negativ beeinflussen. Von daher sind das natürlich irgendwo Faktoren, die ich mit berücksichtigen sollte. Und vor allem, wenn ich dahin gehe und sage, ich ernähre mich wirklich nur noch von diesen Formula-Diäten und diese alleinige Ernährung, die ist ja auf diese 12 Wochen beschränkt. Und wenn es darum geht, sukzessive reduziert man dann ja irgendwann die Anzahl der reinen Formula-Nahrung, der Mahlzeitenersätze und implementiert wieder nach und nach, Schritt für Schritt, eine Mahlzeit nach der anderen, so dass wir irgendwo ja dahingehend abzielen sollten, zu einem normalen, gesunden Essverhalten oder gesunden Ernährungsgewohnheiten zu kommen und dann irgendwann die Shakes auch wieder aus der Ernährung zu streichen. Aber natürlich kann das mit diesen Einschränkungen oder Auswirkungen, nenne ich es mal, auf die Verdauung einhergehen. Und ja, vielleicht auch noch ergänzend dann zu der Frage, die du eben gestellt hattest, für Personen, die dann wirklich jetzt nicht die medizinische Indikation mit sich bringen, heißt es ja nicht, dass man jetzt von jetzt auf gleich irgendwie 3 Shakes am Tag nehmen muss und alle 3 Mahlzeiten ersetzen muss. Mhm. Theoretisch lässt sich dann das vielleicht mit einem Shake zumindest unterstützen, die Gewichtsreduktion, wenn man dadurch erstmal eine Mahlzeit ersetzen würde. Man stellt zumindest erstmal dadurch sicher, dass man einen Großteil der essentiellen Nährstoffe zuführt, dass man einen gewissen Anteil an Proteinen auch zuführt. Aber auch da gibt es natürlich qualitative Unterschiede bei den Shakes an sich. Generell empfehlen würde ich es trotzdem nicht, weil ich da doch immer eher auf der Seite bin, lieber mehr Zeit sich nehmen und gesunde Ernährungsgewohnheiten schaffen und da natürlich auf die natürlichen Lebensmittel zurückzugreifen.
Ja, voll, weil gerade diese natürlichen Lebensmittel sind ja auch Lebensmittel, die sättigen können. Und wenn die Shakes jetzt nicht wirklich viel Ballaststoffe enthalten, die ja eben sättigen, dann kann man ja auch sagen, hey, wenn du beispielsweise jetzt 300 bis 400 Kalorien als Shake zu dir nimmst, dann kannst du da einen riesengroßen Salat mit essen, in dem vielleicht noch Vollkorngetreide drin ist, irgendwelche Samen, Nüsse in kleinerem Maße, weil die ja viele Kalorien haben, aber viel Gemüse und so weiter, was ja auch den Magen füllt und dementsprechend auch durch die Ballaststoffe und Mikronährstoffe und alles lange sättigt, dann macht das ja meiner Meinung nach viel mehr Sinn, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand bedarf, als einen Shake zu trinken, im Vergleich zu eben einer Mahlzeit als Shake, die 300 bis 400 Kalorien hat, die man schnell mal runtergekippt hat und die ja letztendlich auch gar nicht mehr viel Verdauung benötigt, weil wenn man jetzt bedenkt, dass beispielsweise die Verdauung von Kohlenhydraten, von Stärke schon im Mund beginnt und dann ja der Körper das Ganze erstmal zerkleinern muss und irgendwie in die verschiedenen Nährstoffe zerlegen muss und gucken, wo geht jetzt was überhaupt hin, und bei einem Shake kippt man schnell runter. Es gibt ja Mahlzeitenersatz im Sinne von, wenn man jetzt wirklich nicht unbedingt abnehmen möchte, sondern viel unterwegs ist am Tag, wenig Zeit hat, gerade mittags was zu essen und dann lieber so einen Shake trinkt, als jetzt sich irgendwas Ungesundes reinzufahren. Das ist, möchte ich hier nochmal kurz betonen, was anderes, sondern hier geht es jetzt wirklich darum, niedrigkalorische Shakes zu trinken, um letztendlich auch weniger Kalorien am Tag aufzunehmen. Aber sättigen die denn wirklich? Weil eigentlich haben die ja oft gar nicht mehr so viele Ballaststoffe. Was ist denn überhaupt da drin, was dann lange sättigt, damit man auch nur 800 bis 1200 Kalorien zu sich nimmt an dem Tag?
Ja, gute Frage. Wenn ich gerade nochmal das aufgreife, was du auch erwähnt hast, ganz wichtiger Punkt ist ja dabei, neben den Ballaststoffen in der Ernährung, dass wir natürlich, du hattest jetzt auch einen Salat erwähnt oder auch Gemüse und Obst, dass wir auch diese ganzen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, also weitere Bestandteile der Ernährung in einer vollständigen Mahlzeit enthalten haben, von denen ja auch gesundheitsfördernde Effekte mit ausgehen. Und dazu, was zählt auch zum Essen, das ist ja nicht nur allein irgendwie stillen der physiologischen Bedürfnisse, sondern irgendwo ist es ja irgendwie auch meistens ein soziales Ereignis und man lernt den Umgang mit den Lebensmitteln, ist in Unterhaltung und Gesellschaft, und ich glaube, die wenigsten Personen treffen sich gerne in einer Gruppe, um gemeinsam die Meal Replacements oder ihre Shakes zu trinken.
Vermutlich,
also auch vielleicht ein Punkt, den man dann irgendwie gerade bei der langfristigen Ernährungsumstellung mit berücksichtigen sollte. Und ja, zu deiner weiteren Frage, was macht denn diese Shakes jetzt eigentlich oder was führt dazu, dass die sättigen sollen? Du hattest gesagt, natürlich, die lassen sich praktisch im Alltag erstmal unterbringen. Von daher kann das natürlich zu gewissen Situationen, das würde ich auch gar nicht ausschließen, mal eine sinnvolle Alternative sein für berufstätige Personen, die vielleicht auch unterwegs ist im Außendienst, nicht die Möglichkeit hat, sich gut zu verpflegen, kann das sicher als Bestandteil einer sonst ausgewogenen Ernährung sicher sinnvoll eingesetzt werden. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ein Shake hat irgendwie einen Energiegehalt von 200, 250 Kilokalorien, vielleicht auch bis zu 400, je nachdem, manche lassen sich ja in Milch oder in Wasser anrühren, da gibt es dann nochmal bestimmt ein paar Unterschiede auch kalorisch, enthalten die oder sollten sie einen Anteil pro Portion von 20 bis 30 Gramm irgendwo Proteine enthalten, die ja auch je nach Proteinform auch wieder mitsättigen können. Jetzt haben wir natürlich auch in so einem Shake meistens oder häufig Molkenprotein, wenn er hochwertig ist, ist auch schnell und leicht verdaulich, wird uns vielleicht auch in dem Maß nicht sättigen, wie das eine vollständige Mahlzeit tun würde. Wir haben einen Fettanteil irgendwo im Bereich von 5 bis 7 Gramm vielleicht pro Portion und auch Kohlenhydrate, auch hier kann der Bereich schwanken zwischen 15 und bis zu 30 Gramm, so dass wir auf diesen Gesamtenergiegehalt von diesen 200, 250 oder vielleicht auch 400 Gramm kommen. Also primär, was hier für die Sättigung sorgen soll oder sorgt, wäre in diesem Fall dann eigentlich der Proteinanteil.
Okay. Und wie ist es denn mit dem, du hast eben schon angesprochen, dass es ja drauf ankommt, was möchte ich abnehmen? Muskelverlust muss man immer mitrechnen, gerade bei solchen Crash-Diäten. Aber kann man sagen, in welchen Anteilen man jetzt zum Beispiel damit rechnen kann, Fett zu verlieren, Wasser zu verlieren und auch Muskelmasse einzubüßen?
Ja, Das ist natürlich, ich versuch gleich mal ein paar Größenordnungen mit an die Hand zu geben. Es ist natürlich immer eine individuelle Frage und hängt dann viel auch davon ab. Da gehen wir bestimmt auch noch drauf ein, oder welche Rolle denn die Sport oder Bewegung an sich spielt. Mhm. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, wir schaffen es mit einer reinen Formula-Ernährung, wir können zwischen 0,5 Kilogramm bis zu 2 Kilogramm pro Woche da an Körpergewicht verlieren. Also gerade jetzt bei reinen Formula-Diäten im Mittel, da gibt es Untersuchungen, Studien, die zeigen, dass so der mittlere Gewichtsverlust nach 3 Monaten bei 6,5 Kilogramm liegt. Mhm. Da sprechen wir jetzt natürlich so von dem mittleren Gewichtsverlust. Wenn wir jetzt davon ausgehen, wenn wir das Körpergewicht verlieren, dass der Großteil schon auf Fettmasse zurückzuführen ist. Das heißt jetzt so, der Großteil, den würde ich schon in der Größenordnung von 70-80% ansehen. Das heißt also, wenn wir 1 Kilogramm verlieren, 700-800 Gramm könnten dabei Fettmasse entsprechen, wobei wir gerade zu Beginn natürlich davon ausgehen müssen, dass wir unsere Kohlenhydratspeicher erstmal entleeren, wenn wir so einen Gewichtsverlust starten, der immer mit einem Wasserverlust auch verbunden ist, den wir dann auch bei 20-30% einordnen können. Und aber auch, wenn wir dann diesen initialen Gewichtsverlust, den Wasserverlust hinter uns haben, wir würden pro Woche weiterhin unsere 700 Gramm Fett verlieren, gehen sicherlich in Abhängigkeit des Bewegungsverhaltens, dann auch in Abhängigkeit des Proteinanteils, können das bis zu 150, 200 oder 250 Gramm Muskulatur sein, die mit 1 Kilogramm Gesamtkörpergewichtsverlust einhergehen können. Jetzt gibt's aber auch da ganz interessante Untersuchungen. Also fällt mir jetzt gerade eine Studie ein: Ist Körperfettabbau und Muskelzunahme auch gleichzeitig möglich? Und das wurde gezeigt in einer Studie von 2016 ist die auch. Da wurde bei einer 40-prozentigen Energiereduktion, also fast FDH-Diät, wurden 40 Probanden untersucht, die dann relativ hohen Anteil an Proteinen zugeführt haben. 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bis zu 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und dass die Personengruppe, die eben diesen hohen Proteinanteil zu sich genommen hatte, die 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, sogar Muskulatur aufbauen konnten, aber auch die Personen, die nur in Anführungszeichen diese 1,2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zugeführt hatten, sogar dass die Muskulatur erhalten konnten oder den körperfettfreien Anteil. Aber auch hier, es war begleitet durch ein intensives Bewegungsprogramm mit 5 oder 6 Mal Training pro Woche. Das heißt, also an der Stelle, wenn ich beeinflussen möchte, ich möchte ja meistens, ist es ja das Ziel, das Körperfett zu verlieren, Muskulatur wollen wir erhalten, immer dem Motto nach handeln, use it or lose it. Also ich muss mich bewegen und belasten, dass der Körper weiß, gut, hier meine Muskulatur, die brauche ich noch, die will ich erhalten. Und dementsprechend ist dann bei einem Gewichtsreduktionsprogramm immer ein entsprechendes Bewegungsprogramm sinnvoll, was natürlich auch wieder gesunde Gewohnheiten mit schaffen kann.
Ja, auf jeden Fall sollte das auch meiner Meinung nach immer eine Kombination aus Sport und Ernährung sein. Nur kurz zur Ergänzung, FDH meintest du, frisst die Hälfte Diät, oder?
Genau. Okay. In dieser Untersuchung waren das 40% des täglichen Energiebedarfs und oder um diesen Anteil wurde die Energiezufuhr reduziert. Das heißt also nur noch 60%. Das spricht ja fast einer frisst die Hälfte Diät. Ja.
Ja. Und das Thema Sport ist ja bei einem Kaloriendefizit ein relativ großes Kaloriendefizit, je nachdem, wie der eigentliche Bedarf aussieht. Schon so, dass man sagen könnte, Leistungseinbußen gibt es da schon, vor allem wenn man ja über so eine lange Zeit in einem Kaloriendefizit ist. Und wie schafft man es dann, noch wirklich Muskulatur zu erhalten oder aufzubauen?
Ja, da gibt es natürlich jetzt auch, die Spannbreite kann natürlich sehr, sehr groß sein, vom breiten Gesundheitssportler bis hin zum Leistungssportler, sodass da jeder seine individuelle Grenze und Möglichkeiten natürlich auch kennt. Wovon jeder ausgehen kann, du hast es eben auch schon gesagt, ist natürlich die Einschränkung der Leistungsfähigkeit, vielleicht auch verbunden mit etwas mehr Müdigkeit oder Regenerationsbedarf, vielleicht auch überhaupt die Motivation, sich intensiv und über großes Volumen oder lange Dauer zu bewegen, nimmt in der Regel ab, wenn wir uns längerfristig in einem Kaloriendefizit bewegen. Jetzt kann man natürlich hingehen, für die normale Person, also irgendwo diese Empfehlung der WHO mit heranzuziehen, wenn wir sagen, wir haben diese 150 Minuten Sport, die wir pro Woche treiben, betreiben sollen. 2 bis 3 Mal pro Woche da auch ruhig ein intensiveres Krafttraining und 2 bis 3 Mal pro Woche ein Ausdauertraining, Bewegungsprogramm. Das kann für den einen Spaziergang sein, kann für den trainierten Sportler, kann das auch ein lockerer Ausdauerlauf sein. Der eine trainiert mit dem eigenen Körpergewicht, der andere ist vielleicht schon dabei, mit schwereren Gewichten zu arbeiten. So dass wir aber da irgendwo in regelmäßigen Abständen, wenn wir da von 150 Minuten ausgehen und wir sagen 5 Mal pro Woche 30 Minuten, auch die könnte man ja noch weiter splitten, dass man da zumindest schon mal etwas dagegen tun kann. Und da muss jeder ja irgendwo für sich selbst so ein bisschen hinterfragen, wo bewege ich mich. Und für einen Leistungssportler, der kann sicher auch, wenn wir vom Kaloriendefizit jetzt was moderater gewählt wäre und wir sind jetzt nicht in diesem Bereich von 800 bis 1200 Kilokalorien bewegen am Tag, kann der sicherlich auch jeden Tag seine Stunde Sport oder auch bis zu 2 machen. Das ist, kann individuell sehr stark schwanken. Worauf ich immer achten würde, ist, dass ich nach dem Sport einfach dann dafür sorge, dass da eine Mahlzeit stattfindet oder eben ein Mahlzeitenersatz dann zugeführt wird, dass wir zumindest nach dem Sport dann irgendwo sagen, jetzt geben wir dem Körper die Nährstoffe zur Regeneration. Also ähnlich wie beim intermittierenden Fasten, wo man immer sagen würde, meine sportliche Einheit lege ich ans Ende der Fastenperiode. Und so würde ich auch hier immer versuchen, in so einem Fall die Sporteinheit dann vor einer Mahlzeit oder vor einem Mahlzeitenersatz zu platzieren. Aber immer unter dem Bewusstsein, dass wir uns natürlich in einem Energiedefizit da bewegen. Grenzsituationen, das ist Stress für den Organismus und dass er natürlich irgendwo an irgendeine Substanz drangehen muss und dass es neben dem Fettgewebe zwangsweise dann irgendwann auch die Muskulatur. Von daher die Intensität auch etwas drosseln und angepasst gestalten.
Ich frage mich jetzt nur, ob das nicht für den Körper einfach viel zu viel Stress ist, wenn man jetzt wirklich über 3 Monate lang so viel in einem Kaloriendefizit ist. Also ob der Körper dann nicht irgendwann sagt, hey, das da ist wirklich viel zu viel. Ob man dann nicht eher drauf achtet, klar, moderat, aber in welchem Sinne denn moderat? Wenn man, ich denke, diejenigen, die zuhören oder für diejenigen, die solche Diätchecks überhaupt interessant sind, sind oft Menschen, die eher so in Richtung Fitnesssport sind, also Gesunderhaltungssport nenne ich es auch einfach. Und wie ist da denn die Intensität, die man überhaupt noch quasi schafft?
Ja, also da würde ich in jedem Fall dann dieses Maß der WHO heranziehen, diese 150 Minuten. Und ich sag mal, wenn wir uns im Ausdauerbereich bewegen, dass man sich in dem Intensitätsbereich bewegt, wo wir uns noch gut unterhalten können. Ob das jetzt Laufen ist, beim Fahrradfahren ist oder vielleicht auch Schwimmen. Das darf aber auch ruhig ein bisschen länger sein als eine halbe Stunde oder auch eine Dreiviertelstunde. Da muss man ein bisschen schauen. Es sollten natürlich nicht Symptome auftreten, jetzt Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwäche, Schwindel, was dann zum einen natürlich auf die Technik, Gesundheit oder vielleicht auch Stürze mit sich bringen. Also das Verletzungsrisiko, was natürlich damit auch erhöht ist. Was das Krafttraining angeht, da würde ich mich in den Wiederholungsbereichen bewegen, die irgendwo um die 15 Wiederholungen pro Satz sich bewegen, bis zu 20, vielleicht auch 30. Also je mehr Wiederholungen ich machen kann, desto geringer ist natürlich die Last, die ich auflege. Aber da würde ich dann nicht in den Maximalkraftbereich gehen mit wenigen Wiederholungen und viel Gewicht, sondern mich eher in dem Hypertrophiebereich bewegen, wo wir uns irgendwo von 8, 12, 15 Wiederholungen sprechen, bis hin zur Kraftausdauer bei 20 Wiederholungen oder 30 und mehr pro Übung und davon dann 2 bis 3 Sätze. Das wären jetzt so ganz allgemeine Empfehlungen. Ich weiß nicht, ob du noch konkretere Angaben oder Empfehlungen für den Gesundheitssportler wünschst, so von der Intensität. Ich glaube, da spielt das Körpergefühl, was kann ich mir zumuten? Auch das wird sich verändern in der Zeit. Gerade über den langen Zeitraum ist es am Anfang, fällt es uns vielleicht noch viel schwieriger, mit dem Kaloriendefizit umzugehen. Der Körper muss sich erst anpassen, was Konzentration, was vielleicht Schwindel, Kopfschmerzen angeht, all diese Begleitsymptome, die auftreten können, dass die weniger werden. Und ich merke, gut, es funktioniert vielleicht auch, wenn ich kann mich jetzt 10 Minuten mehr bewegen, belasten. Also, dass wir auch da eine Entwicklung sehen natürlich, weil wir mit jedem Trainingsreiz, den wir setzen, ja irgendwo auch wieder die Entwicklung oder die Regeneration, wenn die gut eingeleitet ist, auch den Körper zur Anpassung bewegen.
Mhm. Und wie kann man, also du hast ja gerade schon gesagt, der Körper muss sich da erstmal dran anpassen. Wie lange kann man denn rechnen, dass der Körper braucht, um sich wirklich an die neue Situation, an das Kaloriendefizit zu gewöhnen?
Ja, Also Kaloriendefizit, irgendwann ist das natürlich auch begrenzt. Denn wenn wir sagen, unser Körpergewicht wird weniger, müssten wir sukzessive dahin gehen, desto weniger Energie benötige ich insgesamt. Wir können dieses Energiedefizit natürlich nicht ins Unermessliche nach unten schrauben. Und wenn man jetzt im Mittel aber davon ausgeht, wenn es längerfristig geplant sein soll, 500 bis maximal 1000 Kilokalorien am Tag zu reduzieren, wobei 1000 Kilokalorien in Abhängigkeit von der Person schon sehr, 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 sehr ambitioniert sein kann. Und was die Anpassung angeht, das kann in einem Zeitraum von 2 bis 4 Wochen liegen, dass man zumindest dahingehend den Körper irgendwo einschätzen, einordnen kann. Das kann ich mir zutrauen. So viel, so intensiv kann ich mich bewegen und belasten. Und am Ende ist es ja auch eine Form von Schaffen von neuen Gewohnheiten. Und ja, da würde ich immer so in diesem Zeitrahmen sehen, dass man mit sich an neue Situationen anpassen kann und den Körper dementsprechend natürlich auch einordnen und kennenlernen kann. Das ist natürlich auch für viele vielleicht ein ganz neues Gefühl, erstmal sich in einem Energiedefizit zu bewegen und überhaupt kennenzulernen, wie reagiert denn da eigentlich mein Körper? Und je nachdem, ob man sporterfahren ist oder Sportanfänger ist, spielen dann natürlich dann auch die Faktoren eine Rolle, wie bekannt sind meine Bewegungsmuster und je routinierter ich in meiner Bewegung bin, aber eine gesunde Routine kann man ja in diesem Zeitraum von 2 bis 4 Wochen zumindest erstmal so aufbauen, was das Verhalten angeht.
Ja, ich denke, das ist ja sowieso egal bei welchen Gewohnheiten, dass man erstmal den Körper und den Alltag und generell eigentlich alles, was damit zu tun hat, dran gewöhnen muss. Und Gott sei Dank ist unser Körper ja sehr, sehr anpassungsfähig und ja, passt sich an die Situation an, die er gerade im Moment einfach bekommt. Und was er nicht bekommt, versucht er dann zu kompensieren oder andere Mechanismen dafür aufzugreifen. Du hast gerade schon gesagt bezüglich Nebenwirkungen, dass so Dinge wie Leistungseinbußen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel und so nicht unüblich sind. Aber ab welchem Zeitpunkt sollte man denn wirklich nicht nur in Bezug auf Sport, sondern auch generell in Bezug jetzt auf die Ernährung und Diät hellhörig werden und sagen, boah, also das da ist gerade wirklich zu viel für meinen Körper?
Also ich denke, diese Grenze, die wird jeder für sich selbst irgendwie hoffentlich nicht bis ans Limit ausschöpfen müssen. Die Symptome und auch das Empfinden und was das Durchhalten angeht, vielleicht kleine Anekdote dazu, weil es die kann auch individuell sehr, sehr stark variieren. Also ich hatte auch mal an einem Fastenprogramm teilgenommen für eine Woche, nur um es mal kennenzulernen, Heilfasten, waren 10 Leute und innerhalb der ersten 2, 3 Tage ging es dem einen besser, dem anderen weniger gut mit Kopfschmerzen. Ich bin gar nicht zurechtgekommen mit dieser Situation und war nach dieser Woche, was auch noch eine schlechte Nebenwirkung war, dass ich extrem Heißhunger hatte nach dieser Woche. Und es gab andere Personen, denen ging es von Tag zu Tag besser. Und von daher, das ist für mich war es in dem Fall einfach viel zu viel. Waren auch relativ viel Körpergewicht, was ich verloren hatte, damit einhergehend auch Muskelmasse. Aber für mich war diese Woche, war nach 3, 4, 5 Tagen einfach zu viel. Und andere haben gesagt, jetzt bin ich eigentlich im Flow. Ich könnte das jetzt noch 2 Wochen weitermachen. Mhm. Und ich glaube, wenn nachher, kann es ja auch Auswirkungen geben, wie ist das Schlafverhalten? Man schläft vielleicht schlechter, man wird wach vor Hunger. Das sind dann natürlich schon so Anzeichen, wenn es sich dann auch im Alltag bemerkbar macht, wie leistungskonzentrationsfähig bin ich noch bei meiner Arbeit, bei meinen täglichen Tätigkeiten, die ich zu tun habe. Da fällt es mir ganz schwer, jetzt pauschal zu sagen, bis dahin und nicht weiter, sondern das ist irgendwo so abhängig von der individuellen Lebenssituation dann einfach. Aber natürlich, wenn es mit Einschränkungen gesundheitlicher Art zusammengeht, wenn die Symptome nicht besser werden, sich da nichts ändert und ich dann vielleicht auch noch einen Abfall in meiner Leistungsfähigkeit oder also bei meinen täglichen Aufgaben verspüre, abnehmende Motivation, vielleicht auch Stimmungsschwankungen, Reizbarkeit, dann ist natürlich irgendwo gegeben, auch wie ist die Sozialverträglichkeit noch, zu sagen, gut, das ist jetzt vielleicht ein Schritt drüber.
Ja, ich denke auch, es kommt auch immer drauf an, ob das jetzt die ersten 2 Tage sind, in denen der Körper sich ja einfach umstellen muss. Und da kommt es dann ja eher zu den ganzen Nebenwirkungen. Aber wenn die jetzt langfristig sind, wenn das sich jetzt wirklich über mehrere Wochen zieht, finde ich, sollte man da auf jeden Fall drauf achten und es dann auch sein lassen oder zumindest das Kaloriendefizit verringern. Jetzt hast du ja das Thema Heilfasten gerade noch angesprochen. Da hätte ich jetzt noch die Frage, klar gibt es da Unterschiede, weil bei den meisten Heilfastenkuren ist es ja so, dass du gar nichts isst. Vielleicht mal eine Gemüsebrühe, Wasser mit Salz so ein bisschen, um die Elektrolyte zu halten. Wie unterscheidet sich das denn jetzt generell in dem Thema, wie sinnvoll ist das? Also ist es denn besser, man fastet jetzt komplett und isst wirklich gar nichts? Oder ist es sinnvoller, man isst in einem Kaloriendefizit und zum Thema sowas wie frisst die Hälfte?
Ja, also auch da ganz klar, es hängt natürlich davon ab, was ist die Zielsetzung. Wenn ich jetzt sage, mein Ziel ist es wirklich, Körpergewicht zu reduzieren, würde ich immer sagen, Mahlzeiten weiter hinzuführen und nicht komplett auf das Fasten zu gehen, um mein Körpergewicht allein zu reduzieren. Das Fasten bringt natürlich ganz andere Effekte noch mit sich. Also sei es vielleicht Achtsamkeit in Ruhe, meistens, oder es sollte dann ja auch im besten Fall irgendwo unter Anleitung stattfinden. Das sind ja wesentlich mehr Effekte als die reine Körpergewichtsreduktion. Vielleicht geht es auch um, ich nenne es jetzt immer in Anführungszeichen Reset, was das Verdauungssystem angeht oder die Selbstreinigung, Apoptose, was man vielleicht auch alles anregen möchte, die Zellreinigung im Körper, was das Fasten mit sich bringt. Natürlich auch immer verbunden mit einem Gewichtsverlust. Und von daher, wenn es jetzt um das reine oder Wunsch nach Gewichtsreduktion geht, würde ich immer bevorzugen, auch noch Nährstoffe zuzuführen, weil man im Alltag halt doch leistungsfähiger ist, vielleicht auch den Sport noch intensiver mit integrieren kann und natürlich auch irgendwo seinen normalen beruflichen Weg weiter nachgehen kann, was bei vollständigem Fasten meistens schwieriger ist. Dazu geben die Mahlzeiten ja auch irgendwo immer eine gewisse Tagesstruktur mit sich. Aber ja, für den reinen Gewichtsverlust würde ich immer bevorzugen, noch Nährstoffe zuzuführen, dass der Körper zumindest die essentiellen Nährstoffe erhält, Vitamine, Mineralstoffe, aber auch die nötigen Proteine, um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten und lediglich oder primär eben das Körperfett abzubauen.
Ja, also für mich persönlich kommen beide Sachen jetzt erstmal nicht in Frage. Ich bin ja schon eher sehr schlank und ich glaube, wenn ich jetzt Heilfasten machen würde, das wird meinem Körper ganz und gar nicht gut tun, weil ich eben nicht genug Reserven dafür habe. Gibt es denn noch andere Gruppen, abgesehen jetzt davon Menschen, die sowieso schon schlank sind, die auf keinen Fall solche Diätshakes trinken sollten? Ich will jetzt eher ein bisschen weg von dem Heilfasten. Dazu habe ich auch mit der Franka Mangiameli, die kennst du ja wahrscheinlich auch, das Thema Heilfasten schon besprochen, was auch super, super spannend ist. Die Episode auf jeden Fall gerne anhören zu dem Thema. Aber gerade jetzt bezogen auf die Diätshakes, wer sollte die auf keinen Fall trinken?
Ja, also zunächst einmal die Gruppen jetzt, wenn wir von Kindern, Jugendlichen ausgehen, die sich noch irgendwo im Wachstum befinden. Dann auch Personen, Schwangere, Stillende, würde ich auch von absehen, dass die jetzt auf Diätshakes zurückgreifen. Und dann gibt es natürlich noch Krankheitsbilder, beispielsweise wenn ich eine Niereneinschränkung habe, wo man auch vorsichtig sein muss, was diese Zufuhr von den in Anführungszeichen Proteinkonzentraten oder diesen Shakes angeht. Ein Punkt, den ich da auch immer noch wichtig finde, Personen, die vielleicht unter einer Essstörung schon leiden, also gerade so dieses Einführen in die Gewichtsreduktion durch Formuladiäten oder überhaupt Mahlzeiten komplett zu ersetzen, kann gerade die Entwicklung oder auch das Bestehen einer Essstörung natürlich noch dahingehend verstärken. Und auch solchen Personengruppen würde ich immer davon abraten, Gewichtsreduktion über Shakes durchzuführen.
Okay, jetzt habe ich wirklich die ganze Episode lang sehr stark raushören können, dass du absolut kein Fan von Diätshakes bist. Da stimme ich dir auch zu 100% zu, bin ich auch absolut gar nicht. Was sind denn so die besten Alternativen? Klar, man sollte auf jeden Fall mehr Zeit einplanen, man sollte gucken, dass es alltagstauglich ist. Aber wie findet man jetzt heraus, was die beste Alternative jeweils für diejenige Person darstellt?
Gut, ja, wenn es die Gewichtsreduktion angeht, also am Ende geht es ja immer darum, neue Gewohnheiten zu schaffen. Und vielleicht macht es auch Sinn, die ein oder andere Methode kennenzulernen für sich, ob das jetzt das intermittierende Fasten ist, ob es vielleicht auch erstmal die Auseinandersetzung ist mit neuen Lebensmitteln oder überhaupt die Planung angeht, was möchte ich eigentlich erreichen? Und was natürlich wieder mit dem Zeitraum dann zusammenhängt, was ist langfristig mein Ziel? Und dass ich überhaupt lerne, wie mit bestimmten Lebensmitteln, Lebensmittelgruppen auch umzugehen und mir daraus gesunde Mahlzeiten zusammenzustellen oder auch ausgewogene und bedarfsgerechte Mahlzeiten. Also das heißt, so eine richtige Alternative, was jetzt Produkte aus dem Supermarkt angeht, davon würde ich unmittelbar abgehen, außer dahingehend, dass man sagt, ich konzentriere mich vielleicht darauf, möglichst vollständige, unverarbeitete Lebensmittel zu nutzen und für mich irgendwo festzulegen, wo möchte ich denn eigentlich gerne hin, inwieweit möchte ich mit einem gesunden Lebensstil, Ernährungsgewohnheiten, was aber neben der Ernährung auch die Bewegung dann wieder mit einschließt, wenn wir über Lebensstil sprechen, durchs Leben gehen und von daher irgendwo ja mir darüber im Klaren werden als erstes. Das war jetzt vielleicht nicht die Antwort, die du oder in die Richtung, die du vielleicht erhofft hattest. Also als Alternative, ich finde immer die langfristige Lebensstilumstellung, Schaffung von gesunden neuen Gewohnheiten am sinnvollsten, als versuchen mit dem Hammer oder durch Crash-Diäten das Gewicht auf die Schnelle zu reduzieren.
Ja, vor allem ist es ja auch so, dass das eine sehr, sehr krasse Einschränkung in das Leben ist. Und wie du jetzt auch schon häufiger angesprochen hast, dieser soziale Aspekt ist ja etwas, was komplett rausfallen wird. Klar, man kann sich natürlich mit Freunden, Freundinnen treffen und dann seinen Shake mitnehmen ins Restaurant. Ist jetzt natürlich nichts, was wirklich erfüllend ist. Nur das Problem stellt ja auch dar, klar, wenn ich auf Diät bin, man kann ja durchaus unterwegs Sachen essen, die weniger Kalorien haben. Nur wie schaffe ich es denn überhaupt? Also viele haben ja auch das Problem, dann Heißhunger zu haben, was ja ein ganz normaler Mechanismus vom Körper ist, weil er denkt, ja, wenn ich dir jetzt zeige, hier Heißhunger und sowas, dann bekomme ich irgendwie diesen nötigen Nährstoffe. Wie schaffe ich es denn von diesem Problem, ich nenne es jetzt mal Problem, weil es ja für viele auch ja ein Problem darstellt und auch so eine Einschränkung bei einer Diät, die es quasi noch viel schwieriger macht, dann in dieses Kaloriendefizit zu kommen, ist es denn sinnvoll, diesen Heißhunger, in Anführungszeichen, nachzugehen im Sinne von auch wirklich, was wir ja auch, glaube ich, schon in den letzten Episoden so gesagt haben, laut diesem 80-20-Prinzip, also 20% auch mal zu sagen, ja, ich gönne mir jetzt mal in die Diät einbegriffen ein Stück Schokolade, oder würdest du sagen, am besten, wenn man gerade im Kaloriendefizit und auf Diät ist, sollte man das komplett lassen?
Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, nochmal anders verstanden. Also als erstes würde ich immer dahin gehen, also was ist überhaupt erstmal für mich umsetzbar? Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ist es für mich praktikabel im Alltag und ist es für mich umsetzbar? Mhm. Und dann gibt es natürlich bei der Lebensmittelauswahl oder Mahlzeitenzusammenstellung verschiedene Sachen, die man gut oder weniger gut machen kann. Und wenn ich dann immer den Teller vor mir sehe oder wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt wirklich massiven Heißhunger, wann ist der aufgetaucht? Vielleicht auch das erstmal hinterfragen. Was war meine letzte Mahlzeit vorher? Und um das möglichst zu vermeiden, kann man natürlich irgendwo dahin gehen und zu sagen, was brauche ich denn? Was hält mich satt? Wenn ich jetzt eine Mahlzeit zubereite, natürlich sind das irgendwo erstmal mit die Ballaststoffe und das Protein. Das heißt also, irgendwo achte ich darauf, dass meine Mahlzeiten einen gewissen oder einen großen Anteil an Proteinen und Ballaststoffen mit sich bringen, um zunächst einmal Heißhunger zu vermeiden. Das heißt, ich glaube, wir hatten das auch schon an der einen oder anderen Stelle mal, wie stelle ich meinen Teller dann zusammen? Die Hälfte ist irgendwo bunt und ein Viertel davon sollte eine Proteinquelle darstellen, ob das jetzt fettarmes Fleisch ist oder eine pflanzliche Alternative, Tofu, ein Ei oder Quark. Ist dann erstmal sekundär oder als entspricht dann ja den individuellen Vorlieben. Und die andere Hälfte oder eine Hälfte des Tellers sollte mindestens aus Gemüse und Obst bestehen. Und damit mache ich schon mal viel richtig in dieser Mahlzeit. Und wenn ich dann noch dahin gehe und sage, gut im Supermarkt. Ich greife möglichst auf unverarbeitete Lebensmittel zurück, schränkt das ja auch schon mal erstmal meine Lebensmittelauswahl ein. Und was das Stückchen Schokolade angeht, also wenn ich im Kaloriendefizit bin und ich habe nach so einer Mahlzeit auch immer noch mal irgendwo Hunger oder das Bedürfnis, vielleicht was Süßes zu essen, dann knüpfe ich es im besten Fall direkt an die Mahlzeit. Also ich selbst habe auch eine Schwäche für Schokolade und versuche das, gelingt mir aber auch nicht immer, muss ich sagen an der Stelle. Und natürlich kann man es dann aber geschickt an die Mahlzeit knüpfen. Also dann, wenn der Körper sowieso mit der Verdauung beschäftigt ist, wenn sowieso der Insulinspiegel bis zum gewissen Grad mit beeinflusst wird, der Blutzuckerspiegel, dann baue ich das auch im geschicktesten Fall da ein. Oder ich versuche es, um die sportlichen Einheiten dann zu setzen. Also wenn es jetzt gerade darum geht, mal was Süßes zuzuführen. Ich würde es nicht konstant oder ganz strikt aus einem Ernährungsverhalten rausstreichen oder streichen wollen. Am Ende, was passiert, wenn ich dann wieder versuche, zurückzukehren oder ich sage, jetzt ist meine Diätphase beendet und ich falle wieder in alte Ernährungsgewohnheiten zurück, dann ist irgendwo auch nichts gewonnen und im schlimmsten Fall tritt der Jojo-Effekt eben wieder ein. Von daher, irgendwo, was ist für mich langfristig umsetzbar, wenn das für mich passt? Ich komme damit auch gut zurecht. Ich verbiete mir das Lebensmittel erstmal nicht. Und allein, wenn ich schon anfange, dahin zu gehen, zu sagen, das verbiete ich mir nicht, alle Lebensmittel sind erlaubt, das ist eine unglaubliche geistige Freiheit, weil man vielleicht gar nicht mehr dieses Bedürfnis verspürt, jetzt unbedingt, jetzt darf ich nicht, dann darf ich wieder. Und von daher, ich kann, wenn ich will, aber vielleicht will ich in dem Moment einfach gar nicht. Und dessen wird man sich dann vielleicht auch bewusst in so Situationen, wenn man gar keine Lebensmittelgruppen komplett ausschließt.
Absolut. Da ist einfach der Punkt, dass man für sich überlegt, fällt es mir vielleicht schwerer, wenn ich jetzt ab und zu irgendwie mir was gönne und lasse ich es deshalb komplett oder hilft mir das, am Ball zu bleiben? Und ich denke, das ist komplett individuell, das muss man für sich dann einfach herausfinden. Ich persönlich glaube, mir würde es helfen, auch psychisch gesehen, mir trotzdem was zu gönnen, um zu sagen, hey, du machst es gut und dafür kannst du dir jetzt mal was gönnen. Wichtig ist ja, wenn man wirklich abnehmen möchte, dass man in dem Kaloriendefizit ist. Und wenn die restliche Ernährung wirklich bunt gestaltet ist, also jetzt nicht bunt im Sinne von Smarties, sondern bunt im Sinne von viel Obst und Gemüse, dann ist das auch absolut möglich. Generell sind ja Diätshakes, sei es jetzt für Menschen, die ein bisschen abnehmen wollen oder auch Menschen, die wirklich abnehmen sollten aufgrund von gesundheitlichen Dingen, schon, ja, sage ich mal, Möglichkeiten, Gewicht zu verlieren. Es sollte aber meiner Meinung nach, und ich glaube, das habe ich bei dir jetzt auch rausgehört, nicht die erste Wahl sein, sondern wirklich was Alltagstaugliches, was nicht so extrem in den Alltag eingreift, weil das ja auch viele Dinge gibt, die einschränken. Also sei es jetzt die soziale Komponente mit Essen gehen, aber auch, ich meine, es ist ja auch, es macht ja auch irgendwie Spaß, so Lebensmittel zu kauen. Man schmeckt ja auch dabei was ganz, also die Intensität des Geschmacks, die steigert sich ja immer. Man guckt, was hat das Lebensmittel für eine Struktur. Alleine in so einen knusprigen Pizza ranzubeißen oder auch mal einen Apfel und dann knackt die Schale und so. Also das sind ja Dinge, die man dann komplett weglässt. Vielleicht könnten wir jetzt zum Abschluss, weil wir, denke ich, schon die allerwichtigsten Dinge zu dem Thema besprochen haben, oder du jetzt in dem Fall, einfach mal so eine Message mitgeben, warum Diätshakes jetzt nicht so die erste Wahl sein sollten und warum es sich lohnen kann, das Ganze auch langfristig umzustellen und jetzt nicht irgendwie teure Shakes zu kaufen und da dann das allerkrasseste Ergebnis zu erwarten.
Ja, ich finde da eine Frage immer gut. Was ist denn eigentlich, wenn ich fertig bin mit meiner Diät und mein Wunschziel auf der Waage erreicht habe und ich habe das mit Shakes erreicht? Mhm. Wie lebe ich denn dann? Also, wenn ich es nicht schaffe, langfristig einen Lebensstil zu erreichen, bei dem ich mich in meinem Wohlfühlgewicht bewege und wo es mir leicht fällt, die Ernährung umzusetzen. Was Besseres kann ich ja gar nicht haben. Ich muss mir ja nie wieder Gedanken darüber machen, ob ich Gewicht reduzieren möchte und muss, wenn ich einfach für mich gesundes Ernährungsbewegungsverhalten habe. Von daher würde ich immer sagen, diese Diät-Shakes würde ich nur dann einsetzen wollen, wenn es aus Alltagsgründen, aus Praktikabilität vielleicht mal sinnvoll sein kann. Aber ansonsten würde ich immer versuchen ins Gefühl zu gehen und zu sagen, wie will ich mich denn eigentlich im Alltag fühlen? Und das schließt natürlich einmal Bewegung, das Ernährungsverhalten mit ein, aber auch den Genuss natürlich, der damit zusammengeht, wenn ich mich ausgewogen, gesund ernähre, aber auch das in Gesellschaft ab und an genießen kann. Und wenn ich den Weg gefunden habe, dann habe ich, glaube ich, irgendwo am Ende was für die physische, aber auch für die psychische Gesundheit.
Okay, das ist auf jeden Fall eine gute Message, die ich genauso auch unterschreiben würde. Georg, vielen lieben Dank, dass wir gemeinsam über dieses Thema Diätshakes sprechen konnten. Ich denke, das ist wirklich ein Thema, was sehr, sehr viele interessiert hat und vielleicht auch jetzt die eine oder andere Person dazu bewegt hat, vielleicht doch eher die alltagstauglichere, langfristig umsetzbare und vor allem auch gesündere Alternative dazu zu wählen. Für diejenigen, die noch mehr von dir erfahren möchten, zum einen natürlich gerne in alle anderen Episoden reinhören. Da geht es auch viel um das Thema Sporternährung. Die letzte Episode, da haben wir zum Beispiel auch das Thema anaboles Zeitfenster, was ja auch so ein bisschen mit einhergeht, besprochen. Auch sehr, sehr spannend. Und ansonsten hast du ja auch ein Buch geschrieben, das verlinke ich auch nochmal unten. Da geht es um das Thema Verdauung in Bezug auf Sport. Ein sehr spannendes und sehr umfangreiches Thema, was, glaube ich, viele Menschen noch nicht so ganz auf dem Schirm haben. Deshalb da gerne mal vorbeischauen und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich auf weitere Inspirationen und was du nicht sonst noch alles hier mitgibst.
Vielen Dank, vielen Dank. Was mir gerade noch einfällt als kleiner Nachschlag, weil ich darauf gestoßen bin, auf ein Zitat jetzt auch. Also Diätdrinks helfen beim Abnehmen den Anfang zu finden. Sie ersetzen nicht die Umstellung auf eine gesunde Ernährung. Also vielleicht kann man das nochmal, ist nicht von mir, habe ich jetzt auch gefunden. Und vielleicht kann man das auch nochmal so für sich mitnehmen. Sie können natürlich für Motivation sorgen, am Anfang initialen Gewichtsverlust mit sich bringen. Aber langfristig sollte immer gesunde Ernährungs- und Lebensstil irgendwo das Ziel sein. Von daher, ja, vielen Dank auch nochmal an meiner Stelle für die Einladung. Bin gerne wieder dabei und ja, alles Gute.